ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über Hintergründe und Folgen. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Letzte Hamburg-Woche für Sie jetzt, sozusagen also Endspurt bei der Übung an der Führungsakademie der Bundeswehr, bei der Sie helfen?
Ja, genau. Also diese Woche noch und dann geht's wieder zurück nach Berlin.
Für heute haben wir uns Folgendes vorgenommen. Wir schauen auf den militärischen Stand der Dinge im Krieg, wollen uns mit den Telegram-Tiraden von Dmitri Medvedev etwas näher beschäftigen. Medvedev, für 4 Jahre quasi als Platzhalter für Putin Präsident der Russischen Föderation gewesen, hat sich seit Kriegsbeginn als jemand profiliert, der mit besonders drastischen Botschaften auffällt. Und das werden sich die meisten denken können, müssen wir nochmal über den Taurus reden, nachdem offenbar Informationen, die der Verteidigungsausschuss des Bundestags bekommen hatte, geleakt wurden. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hatte im Ausschuss wohl Näheres gesagt zu den möglichen Anforderungen für eine Lieferung des Marschflugkörpers in die Ukraine und vor allem zu den Auswirkungen für die Bundeswehr und die Sicherheit der Bundesrepublik für einen solchen Fall. Und wir beantworten immer wieder Hörerfragen. Zur aktuellen Lage, Herr Bühler, da beginne ich heute mal bei den Luftoperationen der Ukraine. Nachrichten über eingeschlagene ukrainische Drohnen tief im russischen Kernland, die scheint es ja mittlerweile täglich zu geben.
Ja, die Ukrainer schaffen es zurzeit sogar alle paar Tage, zuletzt am vergangenen Mittwoch, dann jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag, sehr viele Drohnen auf Ziele im europäischen Teil Russlands loszuschicken. Also im ersten Fall waren es, wenn man den russischen Angaben glaubt, 58, im zweiten Fall 35 Drohnen, die von den Russen abgeschossen wurden. Das gibt eine Ahnung, wie viel die Ukrainer tatsächlich geflogen haben, ohne dass sie auch was dazu gesagt haben. Ziele waren 5 Raffinerien am Mittwoch, davon eine in der Leningrad-Region und eine in der Nähe von Moskau und am Sonntagmorgen nochmal ein in der Krasnodar-Region sowie 2 Militärflugplätze.
Und nicht nur Militärflugplätze, der Moskauer Flughafen Domodedowo war wohl eines der Angriffsziele ukrainischer Drohnen, ich glaube in der Nacht zu Sonntag. Domodedowo ist der zweitgrößte Flughafen der russischen Hauptstadt, so 30, 35 Kilometer südlich von Moskau. Scheremetjewo ist dann der größte, der liegt fast in entgegengesetzter Richtung, also 30 Kilometer nordwestlich von Moskau. Und auch wenn Scheremetjewo wohl nicht attackiert wurde, Konsequenzen für seinen Betrieb hat es natürlich auch eigentlich für alle Moskauer Airports.
Also wir sprechen jetzt über die Nacht von Samstag auf Sonntag. Das waren 4 Drohnen, die von den Russen gemeldet worden sind im Raum Moskau. Sie sind nach ihren Angaben alle abgeschossen worden. Zunächst 2 über dem Flughafen und dann am Sonntagmorgen nochmal eine weitere in der Nähe des Flughafens. Das Ziel scheint aber offenbar nicht der Flughafen selbst gewesen zu sein, sondern eine nahegelegene Raffinerie. Das würde auch besser zu der zurzeit laufenden Strategie der Ukraine passen, sich auf Ölraffinerien zu konzentrieren.
Im Netz, da kursieren ja Videos, die einen solchen Angriff zeigen sollen, mit Handys aufgenommen. Wir können ja mal in den Ton von einem solchen Video kurz reinhören. Vorweg gesagt, die Stimmen, die da zu hören, die sagen Dinge, also die man so sagt, wenn man sowas miterlebt. Großer Mist zum Beispiel und drastischeres, das brauchen wir jetzt nicht alles übersetzen, denn darum geht es ja auch nicht. Aber so ungefähr klang das dort.
Ой, блядь, сейчас въебут нахуй, наверное. Над этим же местом, да, летит? Вон он, вон он, вон он, нихуя пролетел. Видно было, блядь. Он там где-то, вон он, вон, вон. Спили нахуй. Нихуя.
Да, а тут так, наверное. Gehört, wie die Drohne sich herangesägt hat, also vom Geräusch her. 2 Dinge fallen da auf. Zum einen, dass die ukrainischen Drohnen ähnlich laut zumindest scheinen wie die iranischen Drohnen. Man hört sie also, zumal es ja mitten in der Nacht war, schon von Weitem. Zum anderen sieht und hört man dort eigentlich keinerlei Abwehrfeuer. der Russen. Dass die Russen da jetzt keinerlei Militär an diesem Flughafen haben, das würde ich jetzt mal für ausgeschlossen halten. Und das könnte ja auf verschiedene Umstände deuten. Also ich sage mal, die mir durch den Kopf gegangen sind, Herr Bühler. Erstens könnte sein, dass es bei den Russen dort schlicht kein Bedrohungsbewusstsein gibt. Zweitens, sie wissen vielleicht gar nicht so recht, ob es Feind oder Freund ist, der sich da mit diesem sägenden Geräusch durch die Luft bewegt. Und drittens, könnte sein, ihnen fehlen zumindest dort die passenden Mittel, solche Drohnen abzuschießen. Was meinen Sie?
Also es scheint tatsächlich so zu sein, wie Sie sagen. Aber das ist schwer zu begreifen. Das ist nicht das erste Mal, dass Drohnen über Moskau auftauchen, auch in der Nähe der Flughäfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sicher schwierig, wenn Drohnen unvermittelt in der Nähe des Flughafens entdeckt werden. Dann wird zwar der Flugbetrieb in der Regel auf allen Flughäfen unterbrochen, aber es dauert ja einige Zeit, bis sich solche Restriktionen auswirken. Und Flugabwehrfeuer, wie Sie es gerade gefordert haben, und Flugbetrieb von an- und abfliegenden Passagiermaschinen, das passt nicht so recht zusammen. Da besteht schon die Gefahr für die Passagiermaschinen. Und deshalb glaube ich, ist es schon plausibel, wenn man zunächst nicht auf die Drohnen schießt.
Möglicherweise aber stehen ja die Russen vor einem ähnlichen Problem wie die Ukrainer. Also sich nämlich entscheiden zu müssen, wo sie dann das, was sie an Flugabwehr haben, positionieren. Also wenn sie sich dann falsch entschieden haben, dann kann es halt sein, dass es kracht. Ist das auch eine Möglichkeit?
Ja, das kommt sicher dazu. Nun sind in den letzten Tagen bis heute 12 Raffinerien angegriffen worden. Man kann davon ausgehen, dass dort bei diesen Raffinerien jetzt hinsichtlich Flugabwehr von Drohnen mehr gemacht wird. Die russische Luftverteidigung ist also nicht statisch, sondern sie wird sicher je nach Bedrohungslage angepasst. Aber das hat natürlich auch alles seine Grenzen. In diesem Riesenland gibt es auf diese Entfernung von bis zu 1000 Kilometern viele militärisch relevante Ziele, die man schützen möchte. Aber dazu sind auch die Mittel der russischen Streitkräfte begrenzt.
Und die Russen müssen sich auch darauf einstellen, dass die ukrainischen Drohnen also nicht nur 400 oder 500 Kilometer fliegen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich ziemlich stolz gezeigt, dass man auch Ziele in mehr als 1000 Kilometer Entfernung treffen kann. Der sieht das als wichtige militärische Stärkung seines Landes. Können Sie das mal einordnen, Herr Bühler? Ich meine, auch das für sich genommen wird ja sicher kein Gamechanger sein.
Also es war bereits einige Male der Fall, dass Ziele wie der Hafen bei St. Petersburg, westlich St. Petersburg, fast an der estnischen Grenze, in circa 1000 Kilometer Entfernung getroffen worden ist. Allerdings können ukrainische Drohnen bei so großer Entfernung vergleichsweise wenig Sprengladung mitnehmen. Selbst die größten, diese umgebauten ex-sowjetischen Tupolev-Aufklärungsdrohnen, die wir schon mal besprochen haben, die können nur ca. 40, 50 Kilo mit sich führen. Aber gegen ungeschützte Ziele wie Öltanks, Pipeline-Anlagen können auch Drohnen sogar mit wesentlich geringerer Sprengkraft noch Wirkung erzielen. Und die Wirkung ist dann temporäre Stilllegung über Stunden oder Tage. Das wirkt sich auch schon aus auf steigende Preise für Ölprodukte in Russland. Man hat ja einen Ausfuhrstopp für 6 Monate verhängt, um die Preise zu stabilisieren. Aber, und da sind wir bei Ihrem Punkt, das sind natürlich alles Nadelstiche in diesem großen Land. Das ist kein Gamechanger, da haben Sie recht.
Die russischen Luftangriffe, die folgen den bekannten Mustern?
Ja, da gibt es keine grundsätzliche Veränderung. 2 bis 3 Dutzend Drohnen pro Nacht, meist von der Krim eingesetzt, von Zeit zu Zeit einige wenige Raketen und Marschflugkörper. Zum Beispiel am Freitag 2 ballistische Raketen auf Odessa mit mindestens 20 Toten und mehr als 70 Verletzten. Oder am Samstag, Sonntag 5 S-300 Raketen und 2 Marschflugkörper. Das ist so das Muster. Kurze Bemerkung noch zu den Raketen auf Odessa. Das waren wohl Iskander-Raketen. Die sind sehr präzise. Sie wurden auf ein Wohngebiet abgefeuert und haben diese hohen Verluste verursacht. Leider auch da ein bekanntes Muster, einer Rakete eine zweite folgen zu lassen, die also wenige Minuten nach der ersten einschlägt, um die Rettungskräfte bei der Bergung der Opfer zu treffen. Und genau das ist wieder passiert. Ist natürlich nicht nur, weil es ein ziviles Ziel ist, dieses Wohngebiet, sondern eben auch aus diesem Grund ein Kriegsverbrechen, eindeutig.
Wie sieht es am Boden entlang der Frontlinie aus? Gibt es wesentliche Verschiebungen dieser Linie?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt aber heftige Kämpfe. Und da nur mal eine Zahl aus dem morgendlichen Bericht des ukrainischen Generalstabs. 140 Siedlungen, Dörfer und Kleinstädte wurden entlang der Front gestern mit russischem Artilleriefeuer eingedeckt. Die Russen greifen an sieben Stellen entlang der Front, die uns bekannt sind, die von Kupjansk im Norden bis Cherson im Süden der Ukraine am Dnepro gelegen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig im Bereich Avdiivka und Bachmut, wie schon jetzt zwei, dreimal so angesprochen. Es ist mittlerweile auch klar, dass die Russen dort in diesem Frontgebiet auch Reserven haben. Das sind Truppenteile, die man wegen der Verkürzung der Front durch den Fall von Avdiivka rausgenommen hat, aufgefrischt hat, und sie werden jetzt als Reserven bereitgehalten. Und das unterstreicht nochmal den Punkt, dass die Russen hier zurzeit jedenfalls hier den Durchbruch versuchen. An anderen Stellen der Front hält die Frontlinie. Es gab keine Bewegungen die letzten Tage, bis auf ganz marginale, aber darüber sprechen wir, glaube ich, in diesem Podcast gar nicht, wenn es mal 200 oder 300 Meter vorwärts geht.
Okay, da will ich nur mal noch eine Sache rausgreifen, eine relativ aktuelle, die russische Präsidentenwahl, die können wir uns schenken. Ich glaube, da ist alles zugesagt. Wir können ja mal über einen Präsidenten reden, der wirklich gewählt ist, nämlich der französische Emmanuel Macron. Der war, glaube ich, am Freitag in Berlin, hat gemeinsam mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk den deutschen Bundeskanzler getroffen. Es gab dann am Ende Statements von allen dreien, die vor Einigkeit nur so strotzten. Das war sicher nötig nach dem, ich nenne es auch mal so, Eklat um diese ganzen Differenzen in Sachen Bodentruppen.
Das war sicher notwendig, ja, das stimmt.
Und wenn ich es recht gelesen habe, ist die Initiative zu diesem Treffen von Macron ausgegangen? Also ich bin noch nicht so recht schlüssig, Herr Bühler, ob da mehr schlechtes Gewissen dabei war oder ob er einfach ein besseres Händchen hat als der Kanzler, was Kommunikation betrifft.
Ja, das mag sein, aber inhaltlich bin ich da auf der Seite des Kanzlers. Ich finde es vollkommen überflüssig, jetzt eine öffentliche Debatte über Entsendung von Bodentruppen gleich für welchen Zweck zu führen. Vielleicht zur Kommunikation. Er hat ja, da berichten mehrere Zeitungen darüber, er hat einen Journalisten mitgenommen auf seinem Flug von Berlin nach Paris in seinem Staatsflugzeug. Ein Journalist der französischen Zeitung Le Parisien, und hat ihm das Treffen doch mal erklärt. Und er sagt da, vielleicht, sagte der Präsident, werden wir an einen Punkt gelangen, was ich nicht wünsche und wozu ich auch die Initiative nicht ergreifen werde, dass wir Bodenoperationen brauchen, wie die auch immer aussehen mögen, um die russischen Streitkräfte zu kontern. Die Stärke Frankreichs ist es, dass wir es können. Zitat Ende. Er spricht dann weiter, man müsse alle Szenarien durchspielen, nichts dürfe man fürchten. Es gäbe in dieser Angelegenheit keinen Ärger zwischen ihm und Scholz. Es verbinde sie eine große gemeinsame Sicht auf die Ziele und die Situation in der Ukraine. Nochmal ein Zitat jetzt. Nur die Art und Weise, wie wir diese ausdrücken, ist unterschiedlich, weil die Strategiekulturen unserer beiden Länder unterschiedlich sind. Also ganz ausgeräumt scheint es nicht zu sein, wenn er dem Journalisten nochmal das erklären muss, was er in Berlin mit dem Kanzler und mit dem Ministerpräsidenten Tusk dort besprochen hat.
Nochmal sehen, ob der Kanzler noch was sagt dazu, aber ich vermute mal nicht, dass man damit mit diesem Treffen, also der Pole war ja auch dabei, Donald Tusk, ne? Also dass man damit, dass dieses sogenannte Weimarer Dreieck, Warschau, Berlin, Paris, wiederbeleben will. Das könnte doch auf jeden Fall aber ein starkes und auch wichtiges Signal sein.
Das auf jeden Fall, also in Bezug auf den Ukraine-Krieg ohnehin, aber auch für andere Herausforderungen, vor denen wir hier in der Europäischen Union stehen, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Insbesondere, dass man Warschau jetzt wieder mit dazugenommen hat nach dem Regierungswechsel, sodass die Sicht der mittelosteuropäischen Nationen dort auch einfließen können in das Weimarer Dreieck.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Kommen wir mal zu Medvedev, dem früheren Staatschef der Russischen Föderation. Dmitri Medvedev, stellvertretender Chef des Nationalen Sicherheitsrates, der immer wieder auffällt durch seine Wortwahl. Das habe ich jetzt zunächst mal recht wertfrei formuliert. Man könnte und vielleicht sollte man auch das noch viel drastischer und treffender bezeichnen, was Medvedev da tut. Wir wollen ja gleich ein bisschen reden über Medvedevs sogenannte Friedensformel, die er auf Telegram präsentiert hat. Nur damit man mal vielleicht ein bisschen ausführlicheren Eindruck bekommt, was Medvedev so auf Telegram von sich gibt, können wir uns einmal einen Eintrag anhören. Ich habe dir von einem Kollegen mal einsprechen lassen. Man kann da eigentlich wahllos reingreifen in diesem Kanal. Dieses Statement hier, das ist vom 9. Februar, kurz nach dem Putin-Interview von Tucker Carlson und die Ernennung des neuen ukrainischen Armeechefs Syrsky.
Der Präsident Russlands hat der westlichen Welt so sorgfältig und detailliert wie möglich erklärt, warum es keine Ukraine gab, keine gibt und keine geben wird. Wenn man die Biografie des neuen Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine, Syrsky, betrachtet, verspürt man ein Gefühl von Hass, Verachtung und Ekel. Hass auf alle, die am Zusammenbruch der Sowjetunion und tatsächlich des Russischen Reiches beteiligt waren, wodurch ein riesiges Land, das die Weltordnung ausbalancierte, verschwand und Millionen von Menschen zu Leiden und Tod verurteilt wurden. Verachtung für westliche Länder, die die Völker Russlands und der Ukraine, oder besser gesagt das vereinte russische Volk, manisch, hektisch und auf jede erdenkliche Weise in einen neuen Bürgerkrieg drängten. Abscheu vor einem Mann, der ein sowjetisch-russischer Offizier war, aber zum Bandera-Verräter wurde, der seinen Eid brach, den Nazis diente und seine Lieben zerstörte. Lass die Erde unter seinen Füßen brennen.
Tja, so schreibt Medvedev auf Telegram, und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich da wirklich eine der schlimmsten Entgleisungen erwischt habe. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Bühler?
Also er spricht ja da über den neuen ukrainischen militärischen Oberbefehlshaber. Dieser hat als junger Offizier in der Sowjetarmee gedient, ist dort in Moskau auf die Militärakademie gegangen, hat dann studiert in Moskau als Offizier schon und ist dann in die damalige Sowjetrepublik Ukraine versetzt worden, also noch vor der Unabhängigkeit, und blieb nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine dort und diente in vielen Positionen der ukrainischen Armee.
Ja, deswegen wird er von Medvedev zum Verräter gestempelt, als Verräter beschimpft. Man fragt sich ja, was ist eigentlich passiert mit diesem Mann, also mit Medvedev? Als er für mal ein paar Jahre russischer Präsident war, dann da war das doch ein ganz anderer.
Es schien so wahrscheinlich. Er ist ein Wegbegleiter von Putin seit mehr als 30 Jahren, kommt auch aus St. Petersburg, hat dort Jura studiert, er schlug dann eine Hochschullaufbahn ein, bis er um die Jahrtausendwende im Schlepptau von Putin nach Moskau zog. Er begleitete seither immer hohe Regierungsämter in Moskau. Als Putin 2008 nach zwei Amtszeiten als Präsident nicht mehr kandidieren durfte, wurde er bis 2012 Präsident und Putin Ministerpräsident. 2012 konnte Putin wieder kandidieren und ist seither Präsident, nachdem für seinen Verbleib im Amt extra die Verfassung geändert wurde, das wissen wir alle. Zurzeit ist er, das muss man auch sagen, nicht irgendjemand in Moskau, sondern er ist Stellvertreter Putins in dessen Eigenschaft als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats der Russischen Föderation, ein mächtiges Gremium, und er ist Vorsitzender der Putin-Partei Einiges Russland.
Aber warum diese ständigen verbalen, man muss ja schon sagen, Ausraster? Warum diese Härte bei Medvedev? Also erfüllt das aus Ihrer Sicht irgendeine Funktion?
Also Osteuropa-Wissenschaftler und Russlandkenner gehen davon aus, dass er das tut, um neben dem Netz der Geheimdienstleute um Putin herum politisch relevant zu bleiben. Wenn er erreichen will, dass er seinen Status erhält, gegebenenfalls verbessert, muss er wohl die Veränderung Putins nicht nur mitmachen, sondern möglichst den Veränderungsgrad übererfüllen, um nicht von anderen im System Putins überholt zu werden.
Also auf jeden Fall eher Ausbrüche nach innen, die nicht unbedingt für die westliche Bevölkerung oder die westliche Politik gedacht sind.
Also es scheint auf den ersten Blick so, dass es eine innenpolitische Funktion ist. Das mag auch sein, aber es gibt nach außen wohl keine amtliche Stimme, die lauter ist als die von Medvedev. Beides gehört wohl zusammen. In jedem Fall muss man, glaube ich, Medvedev ernst nehmen. Es ist falsch, ihn nicht zu beachten. Es ist falsch, das, was er sagt, als lächerlich zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil, man muss ihm sehr genau zuhören. Er interpretiert das, was Putin manchmal sehr unpräzise und andeutungsweise formuliert, sehr präzise und auf den Punkt gebracht.
Wie sehen Sie die Variante, dass es gar nicht mehr nur um ihn geht, sondern dass er möglicherweise auch einen Auftrag, eine Funktion im Sinne von Putin erfüllt, nämlich dass er möglicherweise die Leute, die noch radikaler sind als Putin, im Zaum halten soll? Also ein, ich sag mal, kühler Denker wie Putin muss ja einkalkulieren, dass da auch die Gefahr besteht, dass sich das, was er da losgetreten hat, verselbstständigt. So, und wie bändigt man Leute, die super Hardliner sind, super Falken? Also man bindet sie doch quasi ein. Man lässt keinen schärfer und härter erscheinen, als man selbst ist, beziehungsweise als das eigene Team, wenn wir Medvedev und Putin mal als Team begreifen.
Das kann so sein. Das ist sicher so, dass er das mit Zustimmung Putins macht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass in diesem autoritären Regime dort einer machen kann, was er will, insbesondere mit einer derartigen Wirkung, nicht nur nach innen, sondern eben auch nach außen.
Also wie auch immer seine Statements sind in der Welt, in dem vom 14. März auf Telegram, da hat er auf die Friedensformel von Präsident Zelensky abgehoben, geschrieben, dass, wenn er den Ausdruck Friedensformel Zelenskys höre, dass er da auch ein unwiderstehliches Gefühl des Ekels habe. Da haben wir es wieder. Also wenn man sich so oft ekelt wie Medvedev, dann ist das vielleicht auch mal eine Sache für einen Arzt. Aber das muss er selbst wissen. Auf jeden Fall hat der Zelensky dann eine eigene russische Formel entgegengesetzt. Und über die wollen wir kurz reden. Obwohl es vielleicht schwerfällt, dabei sachlich zu bleiben. Aber Sie, Herr Bühler, die haben das ja in fast 200 Folgen bewiesen, dass Sie es können.
Naja, wir können es ja versuchen.
Okay.
Fangen Sie mal an.
Okay, dann nehmen wir den Ausgangspunkt. Der ist bei Medvedev, dass man Frieden erreichen kann, entweder durch einen Kompromiss oder durch Kapitulation einer der Kriegsparteien. Und da fängt der, ich sag mal, Quatsch eigentlich an. Also weil Kapitulation käme ja nur für eine Seite in Frage, nämlich für die Ukraine. Auf jeden Fall nicht für die Russen, denn in deren Land ist ja keiner einmarschiert. Die bräuchten sich einfach nur über die Grenzen zurückziehen. Die Ukraine würde sicherlich nicht in Russland einfallen. Also ich gehe zumindest mal davon aus.
Ja, genau. Also die Ukraine wird jetzt vor die Wahl gestellt, also entweder kapitulieren oder einen Kompromiss, wie ihn sich Medvedev vorstellt.
Nächster Punkt ist, die Ukraine würde keinen Verhandlungswillen erkennen lassen, basierend auf der Anerkennung der Realitäten. Ich glaube, so hat es Putin formuliert. Das ist sicher so falsch nicht, denn es würde ja im Umkehrschluss für die Ukraine bedeuten, schon vor Verhandlungsbeginn die russischen Annexionen anzuerkennen.
Also genau, die Realitäten sind, dass Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk Regionen, die also noch nicht mal vollständig besetzt sind, in Putins Realität bereits Russland sind. Man muss also nur ein Land überfallen, Teile dieses Landes besetzen. Und wenn das Opfer dies nicht anerkennt, dann spricht man ihm den Verhandlungswillen ab. Das ist die Logik Putins, die jetzt durch Medvedev ausbuchstabiert wird. Der übernimmt also die Funktion eines Putin-Erklärers.
Und dann kommt der eigentliche Plan von Medvedev, der hat 7 Punkte. Der erste ist bedingungslose Kapitulation der Ukraine, Entmilitarisierung des Landes, wobei auch noch bemerkenswert ist, dass Medvedev schon von Anfang an in seinem Plan von ehemaliger Ukraine spricht.
Das ist bemerkenswert und ich würde das noch komplettieren. Aus der Übersetzung, die mir hier vorliegt, er spricht von einer kompletten und bedingungslosen Kapitulation und einer vollen Demilitarisierung. Also nicht irgendwie nur Teile, sondern komplett soll es sein.
Dann ist Punkt 2 etwas, was direkt mit Russland und der Ukraine gar nichts zu tun hat. Also weil weder Russland noch die Ukraine könnte diesen Punkt erfüllen, nämlich die internationale Gemeinschaft muss den Nazi-Charakter des ukrainischen Regimes anerkennen und es müsse eine Entnazifizierung unter UN-Kontrolle durchgeführt werden. Also eine Forderung, die sich nicht mal an die Ukraine richtet und die dann, nehme ich mal an, auch sicher nie erfüllt werden wird.
Das nehme ich auch stark an. Ich glaube, das wird nicht passieren. Man kann ja gegen Zelensky sagen, was man will, aber ein Nazi ist er ganz sicher nicht.
Und dritter Punkt, da bleibt man bei den Vereinten Nationen. Die sollen erklären, dass die Ukraine ihre Rechtspersönlichkeit verloren hat und dass keine ihrer Nachfolger ohne russische Zustimmung irgendeinem Militärbündnis beitreten darf. Was sagen Sie zu Punkt 3?
Also das mit dem Militärbündnis ist klar, dass damit ist die NATO gemeint. Der Ausdruck Rechtspersönlichkeit, das würde ich übersetzen mit Souveränität gemäß der Charta der Vereinten Nationen.
Dann haben wir Punkt 4 und 5, die fasse ich mal zusammen mit meinen Worten. Auflösung des Parlaments, Rücktritt des Präsidenten, Neuwahlen, Verabschiedung von Gesetzen durch ein provisorisches Parlament, in denen alle erforderlichen Entschädigungszahlungen an Russland geregelt sind. Entschädigung in Bezug auf Tote, Verwundete, aber auch in Bezug auf Sachschäden. Also Entschädigungen an Russland. Der Aggressor will also dafür entschädigt werden, dass er Aggressor ist.
Ja, so steht es da. Es ist aber nicht nur der Rücktritt des Präsidenten gefordert. Im Text heißt es hier, Rücktritt aller verfassungsrechtlichen Autoritäten. Also Exekutive, da kann man ja das breit auslegen, da kann man über die Hierarchien runtergehen. Das sind alle obersten Behörden auf jeden Fall. Das ist die Judikative und das ist die Legislative.
Und auch die beiden letzten Punkte, die lege ich mal zusammen. Das provisorische Parlament, so sagt es Medvedev, soll dann beschließen, dass das gesamte ukrainische Territorium nun Territorium der Russischen Föderation ist. Es soll ein Gesetz zur Wiedervereinigung geben. Das provisorische Parlament löst sich auf und die UNO erkennt die Wiedervereinigung an. Soweit diese 7 Punkte der Medvedevschen Friedensformel, in Anführungszeichen. Jetzt ist die Frage, Herr Bühler, wie werten wir das, wie gehen wir mit sowas, was dann die Öffentlichkeit geblasen wurde, um?
Also diese sogenannte Friedensformel ist eine Ausbuchstabierung und Operationalisierung der von Putin selbst benannten politischen Ziele der Spezialoperation, Denazifizierung, Demilitarisierung und keine Mitgliedschaft in der NATO. Also nochmal, er fungiert hier als Putin-Erklärer. Für mich ist es ausgeschlossen, dass im Putin-Regime ein Amtsträger so weitreichende Aussagen treffen darf und Putin damit überrascht. Das ist alles Teil der russischen Informationskampagne, deren Ziele, Mittel und Wege im Einzelnen festgelegt sind. So arbeiten die. Da kann keiner zu Telegram greifen und seine Auffassung in die Welt setzen.
Nun könnte aber man an den abschließenden Sätzen, die Medvedev noch drunter gesetzt hat, herauslesen, dass dies auch von ihm alles nicht wirklich so ernst gemeint ist. Also dass das nur eine, wie sage ich mal, seltsame Form von Sarkasmus ist, eine Replik auf die auch absoluten Forderungen der Ukraine, mit den Russen erst zu verhandeln, wenn die das gesamte ukrainische Staatsgebiet verlassen haben. Ich will Medvedev mal wörtlich zitieren, also das steht unter diesen 7 Punkten. Zitat jetzt, das könnte die sanfte russische Friedensformel sein, das ist eine Kompromissposition, oder? Ich denke, dass wir gerade auf dieser Grundlage einen wohlwollenden Konsens mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich der angelsächsischen Welt anstreben und produktive Gipfel abhalten können, wobei wir auf das gegenseitige Verständnis unserer engen Freunde, unserer westlichen Partner zählen können. Zitat Ende. Aus diesen Sätzen der Bühler kann man doch herauslesen, dass also selbst Medvedev seinen Plan für ziemlich abstrus und abwegig hält. Ist das also nicht einfach nur ein propagandistisches Wortgeklinge, bei dem man davon ausgehen kann, dass die Sprache und auch die Forderungen bei Verhandlungen ganz andere wären?
Also könnte man, aber ich tue es nicht. Also ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass man das, was er von sich gegeben hat, kleingeredet wird. Jenseits seiner Verbalattacken ist dieser Medvedev ein klar denkender Kopf aus meiner Sicht, der ganz genau und überlegt handelt. Er ist Jurist, ein offenbar gut ausgebildeter, er war im Hochschulbereich auch tätig nach seinem Studium. Das ist eine politische Strategie, wie die vagen politischen Ziele Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Viele im Westen haben das ja so kommen sehen. Die haben die 3 politischen Ziele Putins genauso bewertet, wie es jetzt die Umsetzungsstrategie von Medvedev fordert. Einige andere haben das immer wieder bestritten. Wir haben sie ja in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Zum Beispiel, die Russen wollen ja gar nicht die gesamte Ukraine. Sie wollen ja gar keinen Regierungswechsel etc. Nach all den Missinterpretationen in der Russlandpolitik, die im Westen begangen worden sind in den letzten 20 Jahren, sollten wir ganz genau hinhören, was einer der führenden Repräsentanten Russlands sagt, und wir sollten das ernst nehmen.
Schließt aber nicht aus, dass auch wieder Missinterpretationen rauskommen.
Ja, das mag sein. Aber so wie er formuliert und wenn das stimmt, was ich ihm unterstellt habe, dass er ein kluger und systematisch denkender Kopf ist, ist es keine Missinterpretation.
Und dann ist ja auch noch die Frage, wie man halt mit solchen Verbalattacken beispielsweise hierzulande umgeht, welche Konsequenzen man auch überhaupt aus der aktuellen Kriegssituation zieht. Darüber wird ja auch in der deutschen Politik weiter und weiter und weiter gestritten.
Das stimmt. Zuletzt im Deutschen Bundestag in der letzten Woche, da könnten wir mal den Originalton von Herrn Mützenich in unsere Diskussion einführen.
In keinem anderen europäischen Land, geschweige denn außerhalb Europas, wird über ein einzelnes Waffensystem so gestritten wie in Deutschland. Auf diese Debatte brauchen wir uns nicht einzubilden, auch weil eigennützige und niedere politische Beweggründe den Streit leider anheizen, meine Damen und Herren. Da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Jetzt haben wir den Fraktionschef der SPD gehört, Herrn Mützenich. Klar, Herr Bühler, eingefrorener Konflikt kann man sich jetzt auch wieder vorstellen. Klar, das ist für Sie auch ein Reizwort, aber ist der vielleicht nicht einfach auch so zu verstehen, dass es halt eine Stufe auf dem Weg zu einem Friedensschluss ist? Mützenich ist ja der Fraktionschef der SPD im Bundestag. Er ist ja nicht jemand, der die gleichen Positionen vertritt wie Sarah Wagenknecht oder Harald Kujat. Und wenn man sich die ganze Rede anhört, also ich hatte da schon den Eindruck, dass er zwar hart und fordernd in der Sache war, aber doch einigermaßen verzweifelt auch klingt. Also weil er keinen wirklichen Ausweg sieht, einen, der diesen Krieg tatsächlich beenden kann. Sehen Sie denn einen?
Also ich teile erstmal Ihren Eindruck, obwohl das jetzt in diesem kleinen Ausschnitt vielleicht nicht so deutlich rüberkommt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er ein wenig angefasst war. Er formuliert ja normalerweise sehr überlegt und sehr ruhig. So habe ich ihn jedenfalls im Fernsehen immer kennengelernt. Ich meine, der Grund ist die aus meiner Sicht vollkommen verfahrene Taurus-Angelegenheit, die man aber nicht anderen anlasten sollte, die ihn empfehlen, sondern denjenigen, die die Taurus-Abgabe prüfen wollten. Und in Wahrheit, und das wissen wir ja jetzt seit 10 Tagen oder so, hat ja gar keine richtige Prüfung stattgefunden. Dies wurde ja gerade in dem abgehörten Gespräch überaus deutlich. Zusätzlich sind Argumente kommuniziert worden, die sich im Nachgang als falsch herausgestellt haben. Zum Beispiel, dass deutsche Soldaten in der Ukraine erforderlich wären, dass die Briten Soldaten zur Zielprogrammierung vor Ort in der Ukraine hätten, dass die Geodaten von Deutschland nicht gestellt werden können, von Unschärfen, wie der Taurus kann den Roten Platz in Moskau erreichen, ganz zu schweigen, Unschärfen, die jeden operativen Sinn entbehren, soweit zum Rahmen dieser Äußerungen. Und zu Ihrer Frage, ja, sehe ich einen Ausweg? Ja, wenn ich den sehen würde. Ich sehe tatsächlich nur den Ausweg, die Unterstützung der Ukraine fortzusetzen und gleichzeitig die vorhandenen Initiativen zur Kriegsbeendigung weiter voranzutreiben. Und da ist ja der nächste Meilenstein die Konferenz in der Schweiz, allerdings noch ohne Russland als Teilnehmer. Was ich nicht sehe, ist die vorläufige Kriegsbeendigung auf der Basis eines eingefrorenen Konflikts. Ich weiß offen gestanden nicht, warum sich Putin auf ein solches Angebot einlassen sollte. Er sagte gerade vergangenen Dienstag in einem Interview mit staatlichen russischen Medien Folgendes. Ich öffne mein Notizbuch, da ist er gerade. Zitat: Russland ist zu Verhandlungen bereit, allerdings nicht auf der Grundlage von Wünschen, auf die man nach Einnahme von Psychopharmaka kommt, sondern auf der Grundlage von Realitäten, die, wie man so sagt, auf dem Boden zustande gekommen sind. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieses Zitates sollte sich Putin auf so ein Verhandlungsangebot einfrieren einlassen, dann wird es vielleicht einige Zeit keine Kampfhandlungen geben. Beide Seiten werden sich aber weiter auf den nächsten Waffengang vorbereiten. Auch die Ukraine wird sich rüsten, ob mit Unterstützung des Westens oder alleine. Schon das Letztere, die Ukraine wird sich weiter rüsten, wäre ein Grund, sich auf russischer Seite nicht auf das Einfrieren einzulassen. Warum sollte Putin auch? Er ist ja gerade nach den Wahlen innenpolitisch auf dem Höhepunkt seiner Macht in der Ukraine. Ist er nach seiner Wahrnehmung dabei, den Krieg zu gewinnen? Also, warum sollte er? Dann ist es doch besser für ihn, weiterhin seine 3 Ziele in Verbindung mit Medvedevs Umsetzungsstrategie zu verfolgen. Selbst wenn man, das machen Sie ja auch ganz gerne, die Sache ein bisschen weiterspinnt und sagt, er geht auf Einfrieren ein, dann hat er alle Zeit der Welt, wie man so sagt, neue Realitäten zu schaffen. Also beispielsweise abwarten, bis der Informationskrieg gegen den Westen so viel Wirkung zeigt, bis die Unterstützerfront im Westen bröckelt. Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten kann stattfinden. Naja, und dann kann es weitergehen mit der Umsetzungsstrategie.
Na, aber Herr Bühler, wenn der Krieg immer weitergeht, dann besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Russland, dass Putin diese, seine Ziele auch tatsächlich also erreicht, weil doch im Prinzip ja auch ihr Weg auf vielen Wenns basiert. Also wenn der Westen die Ukraine unterstützt, dann muss man noch viele Abers berücksichtigen. Ist doch eigentlich letztlich ihr Weg auch nur eine Hoffnung. Also bis sich die Hoffnung vielleicht halt mal erfüllt, vergehen dann weitere viele Monate Krieg. Es wird weiter viele Tote geben, weitere zerstörte Ortschaften. Vielleicht erfüllt sich die Hoffnung aber auch nicht.
Also es liegt ja in der Sache von Szenaranalysen, dass es Annahmen geben muss, wenn man in die Zukunft schauen will. Das stimmt. Das ist aber weit mehr als nur eine Hoffnung. Das ist ja auch unsere Chance. Und deshalb erwarte ich auch, dass dies durchgeführt wird, dass wir weiterhin die Ukraine unterstützen, weil wir sonst in eine Situation reinlaufen, in der unsere eigene Sicherheit gefährdet sein wird. Also von daher glaube ich, dass man von dieser Annahme schon ausgehen kann. Und mit dem letzten Punkt, viele Monate Krieg, sagen Sie, es gibt weitere Tote. Ja, das ist aber nicht dem Opfer anzulasten, sondern es dem Aggressor anzulasten. Das ist der Punkt. Und wie Sie eingangs schon gesagt haben, er könnte das schnell beenden, wenn er einfach aufhört mit seinem Krieg.
Das haben Sie heute nicht das erste Mal gesagt, also dass das nicht dem Opfer anzulasten ist, sondern dem Aggressor. Da sind wir ja einer Meinung. Aber tot ist am Ende trotzdem tot.
Ja, das ist wahr, aber ich meine, Sie müssen auch den Ursachen auf den Grund gehen. Und deshalb passt, so leid mir das tut, dass ich das wiederholen muss, passt dieser Satz einfach da drauf, wenn Sie meinen, dass die Ukraine diejenigen sein sollen, die um das Ende der Kampfhandlung bitten soll.
Jetzt würde ich gerne noch mal weiter diskutieren. Ich meine, Herr Mützenich hat ja nicht davon gesprochen, dass von der Ukraine die Initiative zur Einfrierung des Konflikts ausgehen soll. Er hatte gesagt, dass man darüber nachdenken soll, wie man einen solchen Krieg einfrieren und dann beenden kann. Also der hat ja ausdrücklich offen gelassen, ob man jetzt Druck auf die Ukraine ausübt, ob man Druck auf Russland ausübt, sondern es ging ja schlicht um das Nachdenken darüber wenigstens. Auch das passiert ja relativ wenig in der deutschen Politik. Hat er da nicht ein bisschen Recht damit, so nicht?
Das Nachdenken hört man ja nicht. Also da denken sicher viele Leute drüber nach, wir beide ja auch.
Dann setzen Sie das Wort diskutieren ein.
Ja gut. Also statt nachdenken, diskutieren. Okay, dann sind wir wieder beieinander. Aber ich muss schon sagen, wenn man sowas fordert, dann muss man auch einen realistischen Blick darauf haben, wie es umgesetzt werden kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe das nicht, dass von Putin die Bereitschaft kommt und von Putin das Angebot kommt. Er sagt ja selbst, ich habe es ja vorhin zitiert, dass man die Realitäten anerkennen muss. Und wenn man das tut, dann hat man nicht nur 20% des Landes verloren, sondern dann ist man auch in der Situation, dass nicht nur die Putin-Erklärer auf hoher Ebene, sondern die Geheimdienste, die Behörden und, das machen, was sie jetzt schon in der besetzten Ukraine machen, nämlich eine Russifizierung der Bevölkerung. Und nicht umsonst ist ja Putin verdächtig, dass er Kinder in größerem Umfang nach Russland verschleppen lässt. Nicht umsonst gibt es ja einen Haftbefehl gegen ihn.
Momentan ist ja Russland in einer Position der Stärke in diesem Konflikt, das muss man ja eindeutig so sagen. Und dass ein Aggressor aus einer Position der Stärke heraus ein Angebot zum Waffenstillstand macht oder Friedensschluss, das ist ja auch, wäre ja auch relativ ungewöhnlich. Aber Herr Bühler,
Dann sind wir ja wieder beim Opfer. Ja, ja. Nichts anderes habe ich ja gesagt.
Denken Sie denn, Herr Bühler, aber, dass diese Waffen und Waffensysteme, die die Ukraine in den nächsten Monaten erwarten kann, eine Wendung im Sinne der Ukraine in diesem Krieg bringen können? Das sind ja auch alles keine Wunderwaffen, wahrscheinlich auch in ihrer Summe nicht.
Nein, also große Zustimmung. Wunderwaffen gibt es nicht. Viele Waffen und Munition aber können eine Wendung bringen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Das wollen wir mal voraussetzen. Und zweitens dann, wenn es der Ukraine endlich gelingt, ein tragfähiges und innenpolitisch akzeptiertes Personalmodell für seine Streitkräfte zu entwickeln. Diese Bedingungen sind von Anfang an Grundlage dafür, dass man diesen Abwehrkampf erfolgreich zu Ende führen kann.
Aber über das Personalmodell, da diskutiert man denn auch schon seit vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahre, und passiert ist noch nichts. Wenn man da jetzt noch 2 Jahre, 3 Jahre diskutiert, dann weiß ich nicht, wie das dann aussieht in der Ukraine.
Also ich weiß jetzt nicht in der Tat, wann das Gesetz eingebracht worden ist in das ukrainische Parlament. Das ist aber noch nicht lange her. Das Thema kam ja auf durch die Forderung des vormaligen Oberbefehlshabers Salushny, und der erstmal Ablehnung durch den Präsidenten, er könne das nicht durchsetzen und es wäre nicht notwendig und und. Aber da sind sie jetzt viel weiter, da müssen wir uns vielleicht gelegentlich mal über dieses Thema unterhalten.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu Waffen, die keine Wunderwaffen sind. Sie hatten das Wort heute schon mal in den Mund genommen, Taurus. Wir müssen ja nochmal drüber reden, da ja nun aufgrund eines Leaks wieder neue Punkte bekannt geworden sind, die eine Nichtlieferung des Taurus an die Ukraine vielleicht begründen und die vielleicht auch das seltsame Wortgefecht zwischen Kanzler Scholz und Norbert Röttgen von der Union erklären. Also zu den Kanzleräußerungen, da gab es einige Fragen, unter anderem von Christian Schindler aus Mönchengladbach. Vielleicht versuche ich mal den Kanzler ganz platt zu übersetzen, so wie ich ihn verstanden habe. Also, lieber Norbert Röttgen, du weißt ganz genau, warum wir den Taurus nicht liefern können. Wir dürfen über diesen Grund aber nicht öffentlich reden, weil er geheim ist und unsere nationalen Sicherheitsinteressen berührt. Du tust in der Öffentlichkeit aber so, als würde es diesen geheimen Grund nicht geben. Und noch mehr, du nutzt die Tatsache, dass dieser Grund geheim ist, um wieder besseres Wissen gegen mich, den Kanzler, zu polemisieren. Also, so zumindest habe ich den Kanzler verstanden. Wie geht's Ihnen, Herr Bühler? Haben Sie da eine andere Interpretation vielleicht noch?
Also ich habe da keine andere Interpretation, aber ich glaube nicht, dass man das, was da im Verteidigungsausschuss am Montag vorher gesagt worden ist, mit der Auseinandersetzung zwischen Kanzler und Herrn Röttgen verknüpfen kann. Also der Abgeordnete sagt ja auch, also Herr Röttgen, dass er solche Gründe nicht kennt.
Naja, vielleicht hat der Kanzler vergessen, also dass Röttgen nicht im Verteidigungsausschuss sitzt, sondern im Auswärtigen Ausschuss und dass halt bei den Auswärtigen diese geheimnisvolle Erklärung nicht verkündet worden war. Was ist das geheime Wissen? In der Presse dabei Folgendes zu lesen, zunächst mal T-Online, der Generalinspekteur war im Verteidigungsausschuss, hat dort erläutert, wie die Zielplanung beim Taurus funktioniert. Es würden da große und komplexe Datenmengen verarbeitet, die von speziellen technischen Systemen aufbereitet werden müssten. Und wenn man den Taurus an die Ukraine liefern würde, müsste man dieses technische Gerät mit übergeben. Es wäre dann in der Bundeswehr nicht mehr vorhanden, würde zur Landesverteidigung fehlen. So soll es der Generalinspekteur erläutert haben. Nehmen wir mal an, Herr Bühler, das stimmt so. Müssen Sie dann nicht sagen, na gut, wenn das so ist, dann können wir den Taurus nicht liefern. Also ich erinnere mich zumindest an frühere Folgen dieses Podcasts, in denen Sie sich ja vehement gegen Lieferungen aus Beständen der Bundeswehr ausgesprochen haben, wenn die unsere Verteidigungsfähigkeit einschränken würden.
Ja, das stimmt. Ich habe immer von drei Kriterien gesprochen, die aus meiner Sicht bei Abgaben von Waffen aus Bundeswehrbeständen, aus aktiven Beständen angelegt werden müssen. Da haben Sie recht. Der erste Grund war, es muss technisch und logistisch möglich sein, auch mit Blick auf Ausbildung der Ukraine. Zweitens, es muss operativ Sinn machen. Und drittens, die Abgabe muss mit Blick auf die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, der Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr verantwortbar sein. Und die Abgabe darf diese nicht gefährden. Das muss letztlich der Generalinspekteur bewerten und der Minister als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt abschließend billigen.
Und offenbar
jetzt
hat er das
zu Ihrer Frage. Ja, jetzt zu Ihrer Frage, ja genau. Dazu müssten wir jetzt genau wissen, was der Generalinspekteur wirklich gesagt hat. Wir kennen ja nur das, was der Informant oder die Informantin verstanden hat und was er oder sie an die Journalisten von T-Online weitergegeben hat. Es gab ja schon Stimmen, dass das, was da weitergegeben wurde, schon ein wenig vom Eigeninteresse gefärbt war, den Taurus nicht abzugeben. Ob das tatsächlich so hart vom Generalinspekteur im Verteidigungsausschuss formuliert wurde, das wissen wir nicht. Was weitergegeben werden muss, um den Taurus einzusetzen, ist natürlich erstmal der Flugkörper selbst und dann die sogenannte Missionsplanungsanlage, mit der der Flugkörper noch am Boden, auf dem Flugplatz also, programmiert werden kann. Nun wissen wir durch das abgehörte Gespräch, tut mir leid, dass ich es immer wieder zitieren muss, dass man 50 Flugkörper abgeben könnte, gegebenenfalls nochmals 50 weitere. Dann wäre aber Ende. Bei diesen Missionsplanungsanlagen, also das sind Computeranlagen, muss man dies auch beurteilen natürlich. Die sind nicht im Überfluss vorhanden, sondern in geringen Stückzahlen. Wir haben 2 Geschwader mit Tornado-Flugzeugen und nur die können den Taurus einsetzen. Und diese Geschwader müssen natürlich einsatzbereit bleiben und genügend von diesen Missionsplanungsanlagen haben. Nochmal, was der Generalinspekteur tatsächlich gesagt hat. Also zum Beispiel hätte er sagen können, ich habe deshalb dem Minister empfohlen, keine Missionsplanungsanlagen abzugeben. Dann wäre das eindeutig. Hat aber nicht. Sonst, das kann man ihm jetzt unterstellen, weil sonst wäre die Reaktion der Abgeordneten ganz anders auf diese Unterrichtung gewesen.
Aber es bleibt trotzdem nur eine Vermutung von Ihnen. Rufen Sie doch den Herrn Breuer einfach mal an und lassen Sie sich das sagen. Aber der wird es nicht sagen, weil es natürlich geheim ist und Sie ja schon sozusagen so lange raus sind.
Ich habe ja auch kein Geheimtelefon mit mir hier in Hamburg.
Ja. Aber es gibt ja ein paar Indizien, Herr Bühler. Diese Sitzung, die war Montag letzte Woche. Die Chefin des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann, also jemand, die dieses Geheimwissen zu dieser Zeit schon gehabt haben muss, hat dann später in der Woche mit der Union für die Tauruslieferung gestimmt. Aber öffentliche Forderungen von ihr in dieser Hinsicht habe ich dann nicht mehr wahrgenommen. Allerdings gibt es auch Indizien in andere Richtungen. Grüne Abgeordnete haben am Donnerstag in einer Erklärung dann Folgendes geschrieben, zitiere ich mal kurz. Die Sonderausschusssitzung des Verteidigungsausschusses am 11. März bestärkt uns in der Überzeugung, dass auch Deutschland diese Fähigkeiten mit dem Marschflugkörper Taurus zur Verfügung stellen kann und sollte. Zitat Ende. Da weiß ich auch nicht so recht. Man kann den Eindruck haben, dass es denen dann doch egal ist, was der Generalinspekteur sagt.
Nein, da ist dann die Vermutung eher richtig, dass der Generalinspekteur nicht so eindeutig gesprochen hat, wie es der Informant oder die Informantin weitergegeben hat. Im Übrigen, die Indizien, die Sie gerade gesprochen haben, da ist das Indiz, dass Frau Strack-Zimmermann da nichts mehr öffentlich dazu gesagt hat, ein sehr schwaches gegenüber einer schriftlichen Erklärung von Abgeordneten, warum sie so abgestimmt haben im Deutschen Bundestag für den Taurus. In Kenntnis der Informationen, die sie am Montag vorher in der geheimen Sonderausschusssitzung bekommen haben.
Finden Sie, dass das ein schwaches Indiz ist? Ich meine, abstimmen kann man dann auch begründen. Ja, ich wollte Solidarität mit der Ukraine zeigen. Ich wusste ja, dass der Antrag sowieso nicht beschlossen wird, dass er von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt wird. Aber was die Forderung nach Taurus betrifft, gefühlt hat auch Agnes Strack-Zimmermann 3-mal am Tag diese Forderung aufgemacht, dann aber plötzlich nicht mehr.
Ja, deshalb sage ich, es ist ein schwaches Indiz, weil wir wissen ja nicht, warum sie jetzt nichts mehr gesagt hat dazu. Sie hat auf jeden Fall so abgestimmt. Sie hat für Ja gestimmt für die Taurus-Lieferung.
Aber zurück nochmal zu den Grünen. Bei denen kann es ja auch sein, wenn die sagen, also wir können das ruhig liefern und wir sind da überzeugt davon, dass wir das machen sollten. Kann ja sein, dass die sich vielleicht auf den öffentlichen Teil der Sitzung bezogen haben und gar nicht wussten, was General Breuer nicht öffentlich erzählt hat. Obwohl auch das kann man eigentlich nicht so recht glauben. Also man gewinnt eher den Eindruck, dass es im Bundestag ja Usus ist, dass aus geheimen Sitzungen Informationen auch an Abgeordnete weitergetragen werden. Vielleicht ist ja auch der Kanzler wie selbstverständlich davon ausgegangen und ist Herrn Röttgen deswegen so angegangen. Nur ist das Wissen halt in diesem Fall nicht an andere Abgeordnete geleitet worden, die nicht im Verteidigungsausschuss sitzen, sondern direkt an die Presse. Wenn man, Herr Bühler, rauskriegen sollte, wer das zu verantworten hat, also wer da geplappert hat, wer das an die Presse gegeben hat, was blüht denn dem oder der?
Also zunächst mal zu den 100 Personen in der Sitzung des Verteidigungsausschusses. Da ist Frau Strack-Zimmermann als Vorsitzende öffentlich heute von der Präsidentin des Deutschen Bundestags kritisiert worden, warum sie das zugelassen hat, dass so viele Personen zu dieser geheimen Sitzung anwesend waren. Das wird sehr schwierig werden. Die Journalisten werden ihre Quelle nicht preisgeben. Brauchen sie auch nicht. Es wird also ganz schwierige Ermittlungen geben. Wenn Sie danach fragen, was blüht dem oder der, also Verrat von Dienstgeheimnissen ist eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch. Sie wird mit Freiheitsstrafe oder Geldbuße geahndet. Die Höhe der Strafzumessung hängt aber von all den Umständen ab, die wir so richtig nicht kennen. Das sind Umstände, welches Geheimnis ist denn eigentlich verraten worden? Wie groß ist der Schaden, der entstanden ist? Ist es von Amtsträgern gemacht worden? War es fahrlässig? War es vorsätzlich? All das hängt ja auch mit der Strafzumessung dann letztlich zusammen. Und deshalb kann ich das so einfach nicht sagen.
Aber und das zum Schluss eine vertrauensbildende Maßnahme, sage ich mal, für die Bevölkerung ist das ja alles nicht. Also wie soll man so Vertrauen haben, dass die, die das Land jetzt führen, egal ob in Regierung oder Opposition, dass die in einem Krisenfall dann auch wirklich in der Lage dazu sind?
Ja, auf den ersten Blick ist das dann leider so. Aber nochmal die Zahl mit 100 Personen. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie groß der Verteidigungsausschuss ist, wie viele Parlamentarier da jetzt drin sitzen. So, um eine Größenordnung zu sagen, vielleicht 30 Personen. Und der Rest sind Mitarbeiter dieser Parlamentarier. Das sind Angehörige von Ministerien, vom Außenministerium, vom Verteidigungsministerium. Und von daher ist die Frage, so wie Sie es mir gestellt haben, zu relativieren. Jedenfalls die Antwort, die ich Ihnen gebe, muss ein bisschen differenzierter sein. Wenn Sie nur abheben auf Politiker, dann muss ich sagen, das ist nur ein Drittel der Personen, die tatsächlich dort im Raum anwesend waren.
Herr Bühler, die Zeit rast schon wieder davon. Nehmen wir uns ganz kurz noch Zeit für ein paar Hörerfragen. Ich würde mal anfangen bei Steffen Wehner aus Radeberg. Radeberg, also da, wo das Bier herkommt. Seine beiden Ausgangspunkte sind, Zitat, es ist mittlerweile unerträglich, wie immer lauter nach noch mehr Waffen geschrien wird. Es gibt keine zwei Meinungen über den Aggressor. So, und dann schreibt er Folgendes, jetzt zitiere ich nochmal. Ich frage Sie ernsthaft in Anbetracht der desolaten Lage unserer Bundeswehr. Ist es wirklich sinnvoll, Putin immer mehr zu reizen? Ist dies verantwortungsvolle Politik? Woher nehmen unsere Politiker die Gewissheit, dass der Irre im Kreml nicht ernst macht? Und was ist dann? Unsere Bundeswehr ist nicht einsatzbereit. Es gibt keine ausreichenden Schutzräume für Zivilisten. Wir haben keine Munition und brauchen noch Jahre, um wieder kriegsfähig zu werden. Außerdem liegen 46% der Wehrhaftigkeit von Europa innerhalb der NATO bei den Amerikanern. Und was sich dort abzeichnet, wissen wir alle. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe Angst, nicht um mich, aber um meine Familie und vor allem um meinen Enkelsohn, 6 Jahre alt. Sind die alle verrückt geworden? Fragezeichen und Zitat Ende.
Ich kann die Frage gut verstehen. Allerdings muss ich eins sagen, Putin wird Deutschland und die NATO nicht angreifen. Da hat er jetzt mit der Ukraine genug zu tun. Aber wenn er dort erfolgreich ist, dann wird auch unsere Sicherheit oder und die unserer Bündnispartner gefährdet werden. Und das ist dann die Situation, von der der Minister spricht, dass wir ein Zeitfenster haben, die Bundeswehr auszurüsten von etwa 6 bis 7 Jahren, so in der Größenordnung hat er das gesagt. Es gibt Stimmen, die sagen, Putin könnte das früher. Auf jeden Fall müssen wir die Bundeswehr stärken. Sie sprechen von desolater Lage bei der Bundeswehr. Ja, auf der einen Seite, es gibt von allem zu wenig. Das hat der frühere Wehrbeauftragte Dr. Peter Bartels mehrfach gesagt. Er hat es mehrfach in seine Berichte reingeschrieben, schon vor Jahren. Das mit der desolaten Lage muss man aber auch differenziert sehen. Aber es stimmt, insgesamt ist die Bundeswehr als Ganzes nicht in der Lage, den Kernauftrag, den verfassungsrechtlichen Kernauftrag Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen zu können. Einige Truppen schon, andere nicht und wiederum andere nicht in vollem Umfang. Das ist die Differenzierung, die ich da vornehmen würde. Sie sprechen zu Recht an die zivile Seite der Gesamtverteidigung. Sie ist sträflich vernachlässigt worden. Auch hier Zustimmung, das muss sich rasch ändern. Wenn ich an die finnische Hauptstadt denke, sie hat mehr Schutzplätze für die Bevölkerung als Helsinki Einwohner hat. Und das in einem Land, das jahrzehntelang neutral war. Aber man hat eben den Schutzauftrag für die Bevölkerung ernst genommen. Das war bei uns weniger der Fall in den Jahren nach dem Kalten Krieg. Dass die Amerikaner 46% der Verteidigungsfähigkeiten für Europa stellen, das liegt weniger an den Amerikanern als an den Europäern. Die Amerikaner würden wahrscheinlich liebend gerne auf die eine oder andere Fähigkeit hier in Europa verzichten, wenn es denn die Europäer machen würden. Hier müssen wir also ran. Wir müssen den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch bei den Amerikanern bleiben. Da haben wir auch keine andere Wahl. Kurzfristig sowieso nicht, mittelfristig wahrscheinlich auch nicht. Also besser ist es, sich langfristig mit den Amerikanern so einzurichten, dass wir für unsere gemeinsame Sicherheit, die ja auch im Interesse der Amerikaner ist, auch gemeinsam mit einer vernünftigen Lastenteilung sorgen.
Dann eine Frage von André Ostendorf. Zitat: In den täglichen Berichten des ISW, also des Institute for the Study of War, wurde bereits mehrfach erwähnt, dass Russland höchstwahrscheinlich Chemiewaffen zum Einsatz bringt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Presse oder in diesem Podcast über dieses Kriegsverbrechen jemals in größerem Umfang berichtet worden wäre. Verblasst der Einsatz von Chemiewaffen neben den zahlreichen anderen Kriegsverbrechen Russlands einfach? Liegt es daran, dass bislang nur nicht tödliche Chemiewaffen eingesetzt wurden oder daran, dass es außer den Berichten von ukrainischer Seite bislang keine unabhängigen Beweise für den Chemiewaffeneinsatz gibt? Wie würde die NATO Ihrer Einschätzung nach reagieren, wenn Russland beginnen würde, tödliche Chemiewaffen wie zum Beispiel Saringas großflächig einzusetzen? Zitat Ende.
Also Chemiewaffen sind nach dem Chemiewaffenübereinkommen verboten. Es wurde zur Hochzeit der Rüstungskontrollverträge und Verhandlungen in den 90er Jahren geschlossen. Wir haben das 97, meine ich, dann ratifiziert hier in Deutschland, wie die meisten Staaten dieser Welt. Ich glaube, über 190 Staaten, also fast alle, haben dies unterzeichnet. Chemiewaffen sind Massenvernichtungswaffen wie auch Nuklearwaffen. Sollten die Russen Massenvernichtungswaffen einsetzen, würden sie die Unterstützung von Staaten verlieren, zum Beispiel von China, aber auch von vielen anderen Staaten des globalen Südens. Es ist also so zu sehen wie bei den Atomwaffen. Das machen die Russen nicht, weil sie da mehr Schaden in den politischen Verbindungen zu ihren Unterstützerstaaten, in Anführungsstrichen China beispielsweise, verlieren würden. Es hat immer mal wieder Berichte gegeben und auch dieser ISW-Bericht geht auf eine Meldung des ukrainischen Generalstabs zurück, dass die Russen Tränengas eingesetzt haben, wie es auch die Polizeien einsetzen bei der Auflösung gewalttätiger Demonstrationen oder gar Unruhen. Auch Militärs, beispielsweise wenn sie das Mandat dazu haben, in Auslandseinsätzen zum Beispiel. Im Krieg, das klingt jetzt paradox, im Krieg darf es aber nicht verwendet werden. Dazu haben sich die Unterzeichnerstaaten dieses völkerrechtlich verbindlichen Chemiewaffenabkommens verpflichtet. Und letzte Bemerkung, dass wir im Podcast noch nicht ausführlich darüber gesprochen haben, das ist mir anders erinnerlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Deisinger, ist allerdings lange her. Denn dieser Vorwurf, da Tränengas zu verwenden in den Schützengräben, das ist schon mehrfach aufgetaucht. Und eben, wie gesagt, durch den Sprecher der ukrainischen Streitkräfte, gerade jetzt Anfang März, war das nochmal wiederholt worden, dass mindestens 60 von diesen Tränengasgranaten dort verwendet worden sind, da im Bereich Avdiivka und Saporischschja, glaube ich, auch. Und das war Grundlage eben für diesen ISW-Bericht. Also wir haben da nichts zurückgehalten, aber so ist der Sachverhalt Chemiewaffen, ja, aber eben Tränengas.
Und ich nehme aus dieser Antwort mit, dass man sich nicht allein damit beruhigen muss, dass Chemiewaffen verboten sind, weil das wäre in der Tat keine Beruhigung, denn ich glaube, Angriffskriege sind ja auch verboten. Ne?
Ja, klar.
Allerletzte Frage für heute, Herr Bühler. Christian Koppenhöfer aus Schwäbisch Hall, der schreibt folgendes, Zitat: Ich habe mal eine Frage zu dem Artikel 5 der NATO. Wenn China oder Nordkorea die USA angreifen sollten, wie würden sich die europäischen NATO-Staaten dann verhalten? Wie würden sie sich an dem Krieg beteiligen? Würden wir unsere Marine in den Pazifik entsenden? Würde unsere Luftwaffe die Stützpunkte der USA im Pazifik nutzen? Zitat Ende. Finde ich eine durchaus interessante, vielleicht theoretische Frage, über die wir uns vielleicht keine Gedanken machen müssen, wenn ein US-Präsident Trump die USA aus der NATO drängt. Aber Herr Bühler, was haben wir denn aufzubieten oder hätten wir aufzubieten? Eine Fregatte mit 3 Raketen an Bord und Nachschubproblemen? Gut, das war ein bisschen böse formuliert, also, aber was könnten wir? Auch unter der Voraussetzung, dass natürlich die Verteidigungsfähigkeit Europas nicht beeinträchtigt werden darf.
Also zunächst, Trump kann nicht aus der NATO aussteigen. Das, glaube ich, haben wir auch schon mehrfach besprochen. Das kann nur der Kongress mit 2/3 Mehrheit beschließen. Und diese Mehrheit ist nicht erreichbar, so würde ich das formulieren. Also ich muss erstmal sagen, die Frage unseres Hörers ist eine, wie Sie sagen, Herr Deisinger, eine reine theoretische Diskussion. Es gibt heute keine Anzeichen für einen solchen Angriff und schon gar nicht von China. Und ich möchte deshalb tatsächlich das theoretisch auch beantworten. Also wenn die USA angegriffen würden, von wem auch immer, dann greift der Artikel 5 des NATO-Vertrags, also die gegenseitige Beistandsverpflichtung. Das hat es ja schon mal gegeben, das einzige Mal, das war 2001, als die USA durch die Terrororganisation Al-Qaida angegriffen worden ist. Also der Angriff auf das World Trade Center und das Pentagon mit über 3000 Todesopfern. Also diesem theoretischen Angriff, den wir jetzt gerade diskutieren, würde dann ebenso wie im Jahr 2001 ein Beschluss des NATO-Rates zur Ausrufung des Bündnisfalles folgen. Das heißt aber nicht, dass es automatisch auch Kräfteabstellungen gibt von Europa nach Südostasien oder wohin auch immer. Da gibt es genauso wenig wie bei der Ausrufung einen Automatismus. Und deshalb ist die Frage nicht, ob wir da 2 oder 3 Fregatten haben, sondern es ist so, dass die Amerikaner ihr eigenes Kräftedispositiv prüfen, auch mit Nationen, die dort in der Region sind, und dann Forderungen, Bitten an die Bündnispartner stellen. Und da muss man sehen, was auch tatsächlich geliefert werden kann. Die Streitkräfte der NATO sind in erster Linie auf das NATO-Vertragsgebiet optimiert. Das ist der Nordatlantik mit Nordamerika auf der einen Seite und mit Europa auf der anderen Seite. Und von diesem Hintergrund muss man dann auch die Diskussionen dann führen, wenn aus diesem theoretischen Angriff, Klammer auf, hoffentlich nie ein tatsächlicher werden wird.
Dann Punkt an dieser Stelle. Eine Bemerkung noch von mir, weil ich sie eingangs vergessen habe. Aufzeichnungszeit für diesen Podcast war der 18. März, Montag. Es ist jetzt, da wir fertig sind mit Aufzeichnen, gegen 21 Uhr. Veröffentlichung des Podcasts dann aber erst am darauffolgenden Tag, am Dienstag, den 19. März. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben oder Anmerkungen, Hinweise, Geschichten, Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Sie haben weiter volles Programm in dieser Woche in Hamburg und dazu gehört auch die Vorbereitung von Folge 200 unseres Podcasts. Die kommt am Freitag. 200 Folgen, wahrlich kein Grund zum Feiern. Haben Sie eine erfolgreiche Woche, Herr Bühler, bis zum Freitag.
Ja, bis zum Freitag, Herr Deisinger. Bis dann.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.